Dieses Lied hat genau das unterstrichen, was ich gesagt habe. Es geht um Golgatha, es geht um die Auferstehung. Gott hat uns lieb. In Jesus Christus, aber auch uns Gläubige. Was uns alles geschenkt ist in Jesus Christus. Ja. Und wenn wir den Gläubigen zeigen, was sie alles in Jesus Christus haben, dann ist es wunderbar, was Gott alles tun kann. Es steht hier, erweckliche Verkündigung betont ein Leben in der Heiligung und zeigt, dass das nur mit Hilfe von Jesus Christus möglich ist. Also nur mit Hilfe von Jesus können wir ein geheiligtes Leben leben. Und christozentrische Verkündigung weckt auch das Verständnis für die Gemeinde und befähigt zum Dienst in ihr. Wir müssen sagen, Gemeinde ist ein ganz besonderes Gebilde. Gemeinde ist das Gebilde von bekehrt und wiedergeborenen Menschen. Und es braucht eine Erleuchtung von Gott her, dass wir Gemeinde verstehen können. Gemeinde ist da, wo bekehrt und wiedergeborene Menschen zusammenkommen. Und in der Gemeinde geht es darum, dass wir andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zu ihm hinführen. Dass wir eine Sehnsucht kennen in unseren Gemeinden, dass verlorene Menschen Jesus finden. Und dass wir immer ein evangelistisches Angebot haben. Und es geht letztlich in der Gemeinde um eine Ausrichtung auf Jesus. Er starb für uns am Kreuz von Golgatha. Er ist auferstanden, er lebt heute und er macht das Angebot der Sündenvergebung. Und es geht darum in der Gemeinde, wenn wir diese Ausrichtung auf Jesus haben, schließlich darum, dass jeder Gläubige in der Gemeinde zum Werk des Dienstes zugerüstet wird durch den innewohnenden Christus. Jesus, der in uns wohnt, befähigt uns, dass wir einen Dienst in der Gemeinde wahrnehmen können. Und das sollten die Ältesten darüber wachen, also mit mir zusammen, wenn ich so junge Leute habe, und ich habe ja den Unterricht in der 9. Klasse und dann kenne ich all diese lieben jungen Brüder schon und Schwestern. Und dann kommt eine Lektion, was kannst du später in der Gemeinde für einen Dienst erfüllen? Und sie müssen dann mit mir ein bisschen ein Gespräch führen in meiner Stube. Einfach, was kann ich von dir erwarten, wenn du aus der Schule kommst? Bist du bereit, in der Jungschar mitzuhelfen? Bist du bereit, mitzuhelfen in der Sonntagsschularbeit? Bist du bereit, zu helfen in der Jugendarbeit? Bist du bereit, zu helfen? Es gibt junge Leute, die wissen nicht, was machen in der Gemeinde. Niemand, der mit ihnen über ihre Begabung redet. Ich muss sagen, jeder, der bekehrt und wiedergeboren ist, hat bei der Wiedergeburt Charismen bekommen, Gnadengaben. Und diese Gnadengaben sind die Befähigung, um in der Gemeinde einen Dienst zu erfüllen. Gnadengaben sind nicht da, um den anderen aufzuzählen und sagen, soll ich dir mal aufzählen, für wie viele Gaben ich habe? Sondern Gaben sind Zurüstung zum Dienst. Und deshalb sollten wir unbedingt mit den Geschwistern, wo wir sehen, die sind jetzt schon etliche Zeit in der Gemeinde, mal ein Gespräch führen. Und mal fragen, wo könntest du dich einsetzen? Wo hast du deine Gaben? Denn wenn wir in der Gemeinde mitdienen, dienen wir letztlich Jesus, denn die Gemeinde ist der Leib Christi. Eigentlich wunderbar, dass wir auf dieser Erde Jesus dienen dürfen. Dass wir uns für seine Sache einsetzen dürfen. Ich habe schon oft gedacht, als ich noch Sonntagsschule hatte, habe ich gedacht, und Jesus sitzt da. Das ist der Flop. Ich habe Sonntagsschule, ich habe für Jesus. Als ich die Jugendgruppe leitete, habe ich gedacht, und Jesus sitzt da, mitten unter uns. Und ich darf diese Jugendgruppen in seinem Auftrag leiten. Und später, als ich gepredigt habe, habe ich gedacht, und Jesus ist da mitten unter uns. Er hört mir zu. Was ist das für eine Gnade, dass ich mitdienen darf in der Gemeinde? Und wie ist es schade für die Geschwister, die nichts machen? Redet doch mal mit ihnen. Also die bekommen mit mir zu tun, die nichts machen. Also nicht, ich habe die furchtbar gern. Ich rede sehr lieb mit ihnen, aber sehr ernst. Und sage, hör mal, ich habe einen Wunsch, dass du einen großen Lohn mal hast im Himmel. Und bitte setze dich ein. Und wer sich in der Gemeinde einsetzt, ist so, dass er irgendwo in der Heiligung vorankommt. Das ist das Entscheidende. Er kommt in der Heiligung voran, weil er die Hilfe Jesu braucht, um das zu bewältigen, was er in der Gemeinde tut. Und er kann sich einsetzen zum Erbauung der Gemeinde. Je mehr mithelfen in einer Gemeinde, je stärker wird sie auferbaut. Und ich bin so dankbar, die Gemeinde ist ja mit einem Leib verglichen, mit den vielen Gliedern. Und wenn ich hier vorne stehe, bin ich so dankbar, dass meine Füße sagen, Armin, ich trage dich. Stell dir mal vor, wenn die nicht wollten, das ist katastrophal. Und ich habe auch Hände, die die Luft sortieren, das ist doch ganz praktisch und so. Also, dass der ganze Körper mitbeteiligt ist und der Körper nicht sagt, der Mund soll jetzt amtlich die Arbeit tun. Achtet mal, dass eine Gemeinde sich entfaltet, braucht sie jeden. Und wenn wir einige haben, die sich zurücklehnen, die haben Zeit zu kritisieren. Wir haben manchmal zu viel Kritik in unseren Gemeinden. Weil einfach irgendwo das Verständnis nicht da ist, ich bin von Gott begabt, mitzuhelfen. Und wenn ich Gemeindegründungsarbeit mache, also jeweils Gemeinde aufgebaut habe, und da waren so 12, 13 Leute da, habe ich mit jedem geredet und gesagt, einige konnten die Bücher vorbereiten, einige konnten mit Gitarre die Lieder begleiten, einige konnten, so hat, alle 13 hatten etwas zu tun. Also irgendwo, das gab von Anfang an klar ist, eine Gemeinde ist nicht eine passive Angelegenheit, wo ich konsumiere. Sondern eine Gemeinde ist ein Ort, wo Gott mich brauchen will. Wo ich mit meinen Gaben mich einsetzen kann. Und wenn die Leute mithelfen, bekommen sie Freude an der Gemeinde. Das sage ich euch. Richtig Schuss. Also, die kommen gerne in der Gemeinde und sagen, ich bin wertgeschätzt in der Gemeinde. Ich darf hier mithelfen. Ich darf mithelfen in der Sonntagsschularbeit. Ich darf mithelfen in der Jugendarbeit. Ich darf mithelfen in der Jungschararbeit. Eine Gemeinde ist eigentlich eine Dienstgemeinschaft. Und bitte predigt doch darüber, dass jeder Gaben hat und dass jeder befähigt ist zum Dienst. Das ist ja 1. Petrus 4, Vers 11. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient einander. So steht es in der Heiligen Schrift. So dient einander. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Es steht nicht, alle die, welche in der Gemeinde eine Gnadengabe empfangen haben, sollen dienen. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. So dient einander. Das ist unsere Aufgabe. Eine Dienstgemeinschaft. Und die Ältesten und die Diakone sollen Umschau halten, dass die vor allem junge Leute nachziehen. Ich sage, junge Leute, die wertgeschätzt sind, das sind wunderbare Leute später, was die alles leisten. Ich denke, der Rektor der Bibelschule Beatenberg war in meiner Gemeinde groß geworden. Und ich habe ihn wertgeschätzt und gefördert und das ist recht gut herausgekommen. Also, wenn man denkt, was das bewirkt, wenn man jemanden fördert, was da alles herauswachsen kann. Und der den Bund der Freien Evangelischen Gemeinden leitet in der Schweiz, der Vorsitzende, kommt aus auch meiner Gemeinde. Da habe ich auch gefördert. Fördert junge Menschen, bitte. Gott wird die brauchen. Ich sehe da so viele junge, flotte Leute. Hey, also es könnte Gott schon noch etwas machen. Also da könnte schon noch etwas herauswachsen. Und ja, nicht sagen die Jungen, die sollen mal lernen in der Stille und so. Nein, fördert sie. Die haben Gaben. Und setzt sie ein und staunt, wie Gott sie braucht. Ich möchte noch einen Bereich ansprechen in der Wortverkündigung. In der Wortverkündigung möchte ich darauf hinweisen, dass es auch noch den Glaubenskampf gibt. Dass wir unbedingt auch mal diesen Bereich ansprechen. Ich habe erlebt, als ich gläubig wurde, konnte ich das gar nicht recht verstehen, das ist auf Seite 31, nicht recht verstehen, warum ich manchmal noch angefochten werde zur Sünde. Bis ich verstanden habe, es gibt einen Glaubenskampf. In dem Augenblick, wo wir uns bekehren, eine Wiedergeburt erleben, haben wir die Kriegserklärung vom Teufel im Haus. und er will mich wieder zur Sünde verleiten. Und er will alles dran setzen, dass ich wieder in die Sünde hineinkomme. Deshalb redet die Bibel vom Glaubenskampf. Also alle Gläubigen haben einen Kampf, einen Glaubenskampf. Und im Glaubenskampf geht es darum, dass wir, wenn der Satan uns angreift, dass wir der Sünde mit einem Nein begegnen. Und jetzt muss ich euch etwas sagen. Dieses Nein könnt ihr nur in der Kraft Jesu sagen. Denn der Teufel weiß, wo eure schwächste Stelle ist. Er greift euch nicht dort an, wo ihr sowieso keine Probleme habt, sondern er weiß, wo eure Schwachstelle ist. Und dort greift er euch an. Ich fliehe manchmal zu Jesus und sage, Herr Jesus, danke. Danke, dass ich jetzt in deiner Kraft Nein sagen kann. Es gibt einige, die gehen im Internet immer wieder auf Pornoseiten. Und dann sagen sie, Armin, ich möchte schon lange nicht mehr, aber ich kann nicht anders. Sag ich, das ist ja genau das. Jesus gibt dir die Kraft, dass du Nein sagen kannst. Einige müssen ständig negativ über andere reden. Eigentlich hätten sie schon lange aufhören wollen, aber es gibt immer wieder die nötige Munition. Also, dass man sagt, und in der Kraft Jesu höre ich auf, über andere negativ zu reden. Fertig, Schluss. Andere haben einfach Mühe mit einem bestimmten Bruder und einer bestimmten Schwester in der Gemeinde. Immer wenn sie die sehen, die haben einfach Probleme mit denen. Und dass ich sage, und ich danke Gott für diesen Bruder, ich danke Gott für diese Schwester im Glauben. Und ich bin nicht mehr bereit, negativ über diese zu denken. Ich habe Folgendes gemerkt, als ich Lehrer war, habe ich plötzlich gemerkt, dass mir einige Schüler näher standen als andere. Und ich bin tief erschrocken darüber. Ich hatte gar nicht gewusst, dass wir, ohne es zu wollen, Menschen einkategorisieren. Dass wir plötzlich wie Kategorien in uns haben. Die passen mir und die passen mir nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das als Lehrer entdeckt habe, habe ich für alle die Schüler, die mir nicht so nahe standen, habe ich gebetet und mich gebeugt vor Gott und gesagt, hey Jesus, ich will jeden Schüler gleich behandeln. Mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Zuneigung. Das ist nicht richtig, was ich mache. Und einige machen das genauso in der Gemeinde. Sie haben Leute, die stehen ihnen nahe und Leute, mit denen können sie nichts anfangen. Und meinen, das sei biblisch. Nein, das ist menschlich im Quadrat. Und dass wir mal sagen, und ich will in der Gemeinde alle meine Geschwister im Glauben segnen. Und ich will ihnen helfen, zur Seite stehen. Und ich will nicht kategorisieren in der Gemeinde, sondern ich will die Geschwister annehmen. Und wir haben auch in unseren Gemeinden ein ganz klares Nein zur Scheidung. Wir kennen die Scheidung nicht in unseren Gemeinden. Es tut mir sehr weh, dass in den gläubigen Gemeinden heute immer mehr Ehepaare sich scheiden lassen. Und da muss ich sagen, was ist da passiert? Es steht doch ganz klar in der Heiligen Schrift, dass eine Ehe unauflösbar ist. Dass erst der Tod eine Ehe auflösen kann. Und einige sagen, ja, weißt du, Armin, wenn ich erwischt habe, also muss ich sagen, aber Jesus würde dir die Kraft schenken, zu dieser Person ein Ja zu haben. Du redest immer von dir, rede mal von Jesus. Und Jesus würde dir die Kraft schenken, diese Person anzunehmen. Und jetzt tu mal Buße darüber, dass du es aus eigener Kraft versucht hast, das alles wieder auf die Beine zu kriegen. Da gehst du unter, du gehst kaputt, aber Jesus hilft dir. Wisst ihr, der Glaubenskampf heißt, die Kraft Jesu im Alltag in Anspruch nehmen. Das heißt es. Und dass wir nicht ständig sagen, ich kann nicht, weiß nicht, ich möchte gerne und auch mit der Selbstbefriedigung. Dass man mal sagt, in der Kraft Jesu sage ich nein, nein, nein. Ich bin erlöst. Jesus hat mich frei gemacht. Er schenkt mir die Kraft. Wir wollen nicht als Gläubige daneben noch der Sünde dienen, sondern wir wollen Jesus dienen. Deshalb, immer wenn ich wieder gesündigt habe als Gläubiger, das tut mir so weh. Ich gehe dann zu Jesus und sage, Jesus, es tut mir so weh, dass ich dir weh getan habe. Und nicht einfach sagen, Gläubige bleiben Sünder. Also das tut mir dann auch weh, wenn man so einen Blödsinn sagt. Dass wir Gläubige sündigen können, das steht in der Heiligen Schrift, ja. Aber dass wir Sünder sind, das steht nirgends in der Heiligen Schrift. Sondern wir sind Gotteskinder. Also in meiner Bibel steht wenigstens das, dass wir Gotteskinder sind. Aber Gotteskinder, die noch sündigen können, ja. Aber nicht Sünder. Und wenn einige sagen, ich bleibe ein Sünder, muss ich sagen, du hast die Bibel nicht verstanden. Es steht in Römer 6 ganz klar, dass die Sünde nicht mehr herrscht über unser Leben. Dass wir freigesprochen sind von der Macht der Sünde. Und in der Kraft Jesu können wir das in Anspruch nehmen, ich bin frei von der Herrschaft der Sünde. Ich bin freigesprochen von dieser Macht. Ich bin erlöst, übrigens habt ihr das Wort auch schon mal gehört. Ich bin erlöst. Bei einigen Gläubigen denke ich manchmal, sie sollten noch ein bisschen erlöster sein. Also, Gott hat mich doch erlöst. Und ich bin erlöst und ich bin frei von der Machtherrschaft der Sünde. Und wenn wir trotzdem gesündigt haben als Gläubige, dann bitte tut doch Buße. Geht in die Stille und bereinigt das vor Gott und auch im zwischenmenschlichen Bereich. Dass man sagen kann, was ich brauche und was ich möchte als Verkündiger, ist eine reine Gemeinde vor Gott. Eine Gemeinde, die heilig und rein ist vor Gott. Das ist mein Wunsch. Und ich muss euch sagen, wenn wir reine und heilige Gemeinden haben, das ist die Grundlage der Erweckung. Wenn Ungläubige kommen und die Heiligkeit Gottes spüren, die hier da ist. Und dass wir ein ganz klares Nein haben zur Sünde in unserem Leben. Deshalb ist erweckliche Verkündigung immer auch heiligungsorientiert. Also immer geht es um Heiligung. Es ist ein Glaubenskampf. Ich habe gemeint, wenn man dann älter wird, dass der Glaubenskampf ein bisschen nachlässt. Man weiß ungefähr jetzt, wie es läuft und so. Stimmt nicht. Ich habe gemerkt, dass gerade alte Geschwister oft sehr angefochten werden vom Teufel. Und sehr schweren Glaubenskampf kämpfen. Deshalb sollen junge Leute lernen, den Glaubenskampf richtig zu kämpfen. Und das wird ganz klar, und vor allem habe ich gemerkt bei den älteren Geschwistern, dass viel Unversöhnlichkeit da ist. Dass man sagt, der Bruder sowieso hat mir im Jahr sowieso so einen Blödsinn gesagt. Stell dir vor, Armin, soll ich mal sagen, was der mir gesagt hat? Und die Schwester sowieso hat mir im Jahr sowieso das und das gesagt. Soll ich dir mal sagen, was sie gesagt hat? Und dann merke ich, dass man dem anderen nicht vergeben hat. Das ist die Not der älteren Geschwister. Dass man nicht vergeben kann. Das ist auch ein Glaubenskampf. Dass man mal sagt, und ich vergebe allen, die mir wehgetan haben. Und die können mir so wehgetan haben, wie sie wollen. Ich vergebe ihnen. Damit ich rein bin und heilig bin vor Gott. In unseren Gemeinden ist das ein Gift, die Unversöhnlichkeit. Dass man Leute hat, mit denen man Probleme hat und am Schluss denkt man, ich wechsle die Gemeinde. Ich habe so Mühe mit bestimmten Geschwistern. Ich mag in der anderen Gemeinde warten sie schon da, mit denen ihr Mühe bekommt. Die warten schon dort, das sage ich euch. Die sind nicht flötter dort. Also müsst nur 5 Jahre dort sein, dann geht's los. Ihr müsst das in der jetzigen Gemeinde lernen, dort, wo ihr jetzt seid. Dass ihr vergebt. Und das soll in der Verkündigung auch angesprochen werden. Dass, weil Jesus mir vergeben hat, bin ich einer, der auch vergibt. Gott hat mich gereinigt mit seinem heiligen Blut. Er hat mir vergeben. Und deshalb habe ich Kraft, auch zu vergeben. Er ist die Kraft der Vergebung. Und dann am Schluss noch, evangelistische, erweckliche Verkündigung ist immer evangelistisch ausgerichtet. Wenn wir das Wort Gottes christozentrisch verkündigen, geht es immer darum, dass wir verlorene Menschen zu Jesus führen. Wir sind eigentlich als Gemeinde dazu da, um eine verlorene Welt zu Jesus zu führen. Das ist unsere Aufgabe. Und nach innen ist es unsere Aufgabe, dass die einzelnen Gläubigen gefördert werden im Glauben, wachsen im Glauben und zunehmen im Glauben, gestärkt werden und dann schließlich heimgehen in die Herrlichkeit. Aber unsere Aufgabe ist es, zu überlegen, wie können wir die verlorenen Menschen in der Gegend, wo Gott uns hineingestellt hat, wie können wir die mit dem Evangelium erreichen? Wie können wir verlorene Menschen ansprechen, dass sie bewegt werden und schließlich umkehren zu Jesus? Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und wir haben so gehalten bei uns im Ältestenkreis, dass wir ab und zu als Allerälteste kamen wir zusammen. Und dann haben wir nichts anderes gemacht, als einen Abend lang darüber gebetet und gesagt, Herr Jesus, schenk uns Ideen, wie wir unsere Gegend Langenthal und Umgebung mit dem Evangelium erreichen können. Bitte zeig uns Ideen. Schenk uns Möglichkeiten. Öffne uns Türen. Zeig, wie wir das machen sollen. Denn erweckliche Verkündigung führt zu Erweckung. Das ist ja ganz klar, erweckliche Verkündigung. Und deshalb immer überlegen, wie können wir verlorene Menschen zu Jesus führen. Wie können wir das machen? Bei uns war es dann so, zunächst ein Schwerpunkt war meine Predigten, weil ich ja immer in einen ersten Schwerpunkt habe, wo ich die ungläubigen Menschen auf Jesus hinweise und den Gläubigen sagen, und Jesus lebt in dir. Zum Glück hast du das schon angenommen. Aber ich hatte pro Predigt in Langenthal ungefähr 40 bis 50 Ungläubige immer im Gottesdienst. Die wurden abgeschleppt, einfach. Und einige, müsst ihr vorstellen, im Ganzen waren das weit über 200 Leute. Die kamen ja nicht jeden Sonntag, die hatten nach einem Sonntag wieder genug für einen Monat. Also, wenn sie mich zugehört hatten. Aber die Gläubigen haben nicht locker gelassen. Gesagt, weißt, er predigt nicht immer so streng, komm doch wieder mal. So. Ja, und so hatte ich einen Kreis, aus dem sich ständig Menschen bekehrt haben. Es ist schade, wenn es eine Gemeinde gibt und ich frage, wann hat sich der letzte Mensch bei euch bekehrt? Und sie sagen müssen, Entschuldigung, ich weiß es nicht. Also dann muss ich, das gibt mir fast Tränen. Wir sind dazu da, verlorene Menschen zu Jesus zu führen. Und einige Gemeinden werden einmal im Gericht angeklagt und sagt, ihr wart in dieser Stadt. Warum habt ihr uns in der Nachbarschaft nie eingeladen zu einer Evangelisation? Nie zu einem Gottesdienst? Ihr wusstet in dieser Gemeinde, dass wir ewig verloren gehen. Wir haben das nicht gewusst, aber ihr wusstet das. Warum habt ihr euch nicht bemüht, uns zu Jesus zu führen? Warum habt ihr das nicht gemacht? Also ich bin manchmal tief traurig über Gemeinden, dass sie nur ihre Heiligung sehen und den eigentlichen Auftrag, das Evangelium den verlorenen Menschen zu sagen. Oder wenn wir über den See fahren, müsst ihr euch vorstellen, wir sind über den See und da ist ein Ertrinkender und da ist ein Ertrinkender und so, dann winken wir denen und sagen, es ist noch flott bei uns im Boot. Also statt dass wir hinfahren und ihm helfen, den mal herausreißen da und dem heraushelfen und nicht sagen, ist das flott in unserem Boot. Also die Menschen, habt ihr schon darüber nachgedacht, sind ohne Jesus nicht 10.000 Jahre verloren, ewig verloren, ewig. Ich kann manchmal in der Nacht nicht schlafen wegen dem, muss das ganz ehrlich sagen. Und dann sehe ich die Gläubigen, die ohne, dass das innerlich sie bewegt, an den Ungläubigen vorbeilaufen. Gottesdienste haben alles nur für Gläubige. Und die Ungläubigen, die haben keine Bedeutung in ihrem Leben. Und die sind Menschen, die ewig verloren sind. Das muss uns doch bewegen. Das muss uns beschäftigen. Also wenn das euch nicht beschäftigt. Ich habe so viel Tränen schon geweint darüber, dass wir als Gläubige derart an Ungläubigen vorbeigehen können, ohne dass das uns bewegt. Ich bin jetzt in der Stadt Zürich und da gibt es enorm viele Leute. Wenn ich durch die Gassen gehe, bete ich, Herr Jesus, du siehst diese Menschen. Bitte, bitte schenk, dass sie dich finden. Dass sie nicht ewig verloren gehen. Nicht in die ewige Nacht und Finsternis gehen. Und lass unsere Gemeinde mitten in dieser Stadt ein Segen sein für diese Stadt. Dass Gott hier einen Aufbruch schenken kann. Bis jetzt hat er es noch nicht gemacht, aber ich glaube, es kommt schon noch. Also das ist mir so ein Herzensanliegen. Aber ich kenne Gemeinden, denen ist es kein Herzensanliegen. Das ist das Herzensanliegen, dass man alle Gesetze gut einhält, dass man treu ist, dass man in der Heiligung wächst und die Verlorenen sind da draußen. Ich sage, erweckliche Verkündigung weckt eine Gemeinde, dass sie eine Sehnsucht bekommt, verlorene Menschen zu retten. Und als ich das so, als junger Pastor, das so in mich hineingefahren ist, habe ich gemerkt, was in der Bibel steht. Jesus hat gesagt, lasset die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Und dann habe ich gedacht, das größte Erntefeld, das Gott uns geschenkt hat, sind die Kinder. Und das war. Kinder sind offen für das Evangelium und deshalb entstand ja die große Kinderarbeit in unserer Gemeinde. Und es ist unwahrscheinlich, wir hatten dann eine Jugendgruppe, die Hälfte war aus unserer Gemeinde, die andere Hälfte aus den Kinderstunden herausgewachsen. Und da waren 120 junge Leute in der Jugendgruppe. 60 aus der Gemeinde, 60 aus ungläubigen Familien. Und ich sage euch, diese 60 aus den ungläubigen Familien haben den 60 aus den gläubigen Familien gesagt, und wir gehen zusammen auf die Straße. Wir kennen noch so viele, die ewig verloren sind. Die brauchen das Evangelium auch. Die haben belebend auf unsere Gemeinde, auf unsere Jugend eingewirkt. Dass die miteinander gerungen haben, gebetet haben, dass sich junge Menschen bekehren. Und wir haben Jugendevangelisationen durchgeführt. Hey. Vor allem diese 60 da, von den ungläubigen Eltern, die haben die Jugendevangelisationen inszeniert und gesagt, wir brauchen Jugendliche, die sich bekehren. Dass ein Feuer in uns entbrennt, dass wir miteinander, und das ist erweckliche Verkündigung, dass wir ein Feuer bekommen, verlorene Menschen zu Jesus zu führen. Dass wir ein Anliegen bekommen. Und andere haben ein Anliegen, dass sie sagen, ich sehe meinen Auftrag vor allem bei jungen Ehepaaren. Viele junge Ehepaare haben heute Probleme. Und dann sehen sie Beziehung, dass man mal mit ihnen spricht, dass man sie einlädt und so weiter. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, evangelistisch tätig zu sein. Wichtig ist einfach, dass wir als Älteste haben wir gebeten, zeig uns, welche Möglichkeiten wir umsetzen sollen. Wir können nicht alle umsetzen, aber welche sollen wir als Gemeinde umsetzen? Und dann hat Gott uns zum Glück Wilhelm Pauls geschickt. Also da muss ich schon sagen. Wir hatten manchmal nach einer Evangelisation mit Wilhelm Pauls 80 neue Gottesdienstbesucher. Die saßen da, ich sage euch, hungrig nach dem Wort Gottes. Die haben viel im Gottesdienst geweint und gesagt, wir haben nie das Evangelium gewusst, wie wunderbar das ist. Wir haben nur gemeint, die Frommen, die seien frömmer, ja, und dann so einengend. Und jetzt merken wir, das Evangelium wirkt befreiend. Das ist das Schönste, was es gibt. Ihr hättet das sehen sollen, diese 80 Neue, die da im Gottesdienst saßen. Die, wie die das Wort Gottes aufgenommen haben. Durch Evangelisationen. Und dann haben wir auch andere Evangelisationen gehalten. Mir scheint, jede Gemeinde sollte Minimum im Jahr eine Evangelisation haben. Und ladet Evangelisten ein, die begabt sind, das Wort zu verkündigen. Es gibt Evangelisten. Gegenwärtig bete ich ganz fest für junge Evangelisten. Wilhelm Paas ist jetzt älter. Ulrich Parzani ist auch älter. Billy Graham ist im Himmel. Also, und wir brauchen unbedingt junge Evangelisten. Vielleicht sitzt einer von euch da, die Gott später brauchen will, dass Hunderte, Tausende von Menschen durch ihren Dienst zu Jesus finden. Dass Gott sie braucht. Und bitte betet doch auch in eurer Gemeinde. Vielleicht habt ihr so einen jungen Mann, wo ihr merkt, dass er, wenn er redet, etwas Besonderes ist. Das steht nämlich in der Heiligen Schrift, dass Gott Evangelisten beruft. Und dass wir eine nachwachsende Generation haben, die wieder sagt, und wir wollen unsere Generation mit dem Evangelium erreichen. Es ist John Wesley, war in England. Und als John Wesley Kind war, war England fast atheistisch. Fast keine Gläubigen. Als John Wesley starb, waren ungefähr 20% aller Engländer gläubig. Was John Wesley gemacht hat, ich habe seine Biografie gelesen. Jedes Mal, wenn ich sie lese, muss ich weinen. Ich wünschte mir mal wieder einen John Wesley in Deutschland. Ein John Wesley in der Schweiz. Ein Mensch, der brennt für die verlorene Menschheit. Denn es war noch nie eine Zeit in Deutschland und der Schweiz, wo so wenig Gläubige waren wie heute. Das müssen wir auch mal hören. Unsere Länder sind in einer nachchristlichen Zeit, sind geprägt vom Neuheidentum. Und wir Gläubige leben wie in einem Ghetto. Und irgendwo kommen wir nicht aus diesem Ghetto heraus, um die Menschenmassen in Deutschland und in der Schweiz wieder für Jesus zu gewinnen. Und da sehe ich junge Leute. Also ich sehe euch. Also, und Gott könnte doch vielleicht jemanden von euch wieder brauchen und sagen, Herr Jesus, wenn du mich brauchen willst, ich will mich brauchen lassen. Und die Gemeinden, die hier vertreten sind, bitte betet darum, dass ihr in den nächsten 5 Jahren euch verdoppelt, dass neue, ungläubige Menschen sich bekehren und zu euch kommen. Denn das wirkt in jeder Gemeinde belebend, wenn junge Gläubige da sind. Hey, das sind ganz interessante Leute. Also als bei uns, ich war so in einer ganz etablierten, ernst, tiefgläubigen Gemeinde, wurde ich als Pastor angestellt. Die hatten einen sehr guten Pastor vorher. Ja, da war ich schon. Und dann kamen die ersten Neubekehrten dazu. Und die haben merkwürdigerweise die Alteingesessenen gefragt, wo bist du in der Gebetsstunde? Ich war in der Gebetsstunde. Ich habe dich nicht gesehen. Was machst du eigentlich? Also, wenn man gläubig ist, geht man in die Gebetsstunde. Hei, hat das belebend gewirkt. Ich habe immer gewünscht, und dass sie in die Gebetsstunde kommen, die Leute. Und dann kamen Neubekehrte und haben gefragt, du, bist du überhaupt richtig gläubig? Wenn man gläubig ist, geht man in die Gebetsstunde. Hast du ja gehört, der Armin hat es ja gesagt. Hei, war das flott. Und ich würde sagen, einigen Gemeinden von euch würde es gut tun, mal Neubekehrte zu haben. Die wieder normal sind. Also, ja, normal, einfach. Die noch Schwung haben für Jesus, die einfach brennen für Jesus, die sind so begeistert, dass sie jetzt in den Himmel kommen und alle sind im Lift im Himmel und sie auch und so. Und jetzt sind da noch einige, die sind noch nicht im Lift, oder? Und die muss man noch holen. Also, junge, neubekehrte Menschen, das ist das Belebendste, was ihr habt in deiner Gemeinde. Ich finde es manchmal schade, wenn in einer Gemeinde keine Neubekehrten sind. Irgendwo habe ich immer Angst, dass sie dem Traditionalismus verfallen. Man kann noch mehr das machen und das sollte noch mehr und das sollte noch mehr. Und das Eigentliche, dass ich da bin, verlorene Menschen zu retten, geht wie verloren. Unser Auftrag ist es, Menschen zu retten. Jesus hat den Jüngern gesagt, ich will euch zu Leitern machen der Gemeinde, damit sie tiefgläubig werden. Nicht? Er hat gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Habt ihr es auch mal gelesen? Menschenfischer. Eigentlich sind wir Gläubige da um einen Fischerberuf und wir sitzen zusammen ins Boot und lernen das Netz auszuwerfen. Das ist Gemeinde. Und Gemeinde ist nicht, um zu singen und da ist einer am Ertrinken und dort, dass man noch ein bisschen winkt, sondern dass man sagt, und wir haben einen Auftrag an diesen verlorenen Menschen. Wir wollen zu Jesus. Und genau das ist erweckliche Verkündigung. Ich muss sagen, in den Gemeindegründungsarbeiten, wo ich war, gab es Brüder, die haben gebrannt für die Verlorenen. Die sind auf die Straßen gegangen, waren sogar in einem Sportclub und dann haben sie waren eben sportlich veranlagt, und dann haben sie die eingeladen und gesagt, du musst unbedingt mal hören, ich bin nicht nur sportlich, ich bin auch noch Pastor, du musst mal kommen und mir zuhören. Und die kamen und dann haben sie sich bekehrt und haben dann diesen im Sportclub gewesenen Mann umarmt und gesagt, du hast mir das Schönste gebracht, was es gibt, ich darf einmal im Himmel sein. Das Schönste, was es gibt. Ich darf einmal im Himmel sein. Ich habe einen Wunsch, dass mich einmal, wenn ich im Himmel sein werde, mich viele Menschen umarmen und sagen, Armin, danke. Danke, dass du mir hier den Weg hierhin gezeigt hast. Danke, dass ich ewig in dieser Herrlichkeit sein darf, weil du mir das Evangelium gebracht hast. Das ist mein Wunsch, das bete ich. Ich sage immer, Herr Jesus, solange ich noch auf der Erde bin, möchte ich viele mitnehmen in die Herrlichkeit. Es gibt so ein wunderbares Lied, komm, geh mit mir in das Land. Komm, geh mit mir in das Land. Komm, geh mit mir in das Land, wohin ich gehe. Wisst ihr, ich gehe in den Himmel. Habt ihr es schon gewusst? Ich gehe in den Himmel. Und ich möchte noch möglichst viele in dieses Land mitnehmen. Dass sie einmal mich umarmen und sagen, Armin, danke. Danke, dass du mir das Wichtigste gesagt hast, dass ich eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringen darf und nicht in der ewigen Nacht und Finsternis. Denkt mal daran, nach dem Tod kommt die Ewigkeit. Und wie viele haben wir mitgenommen? Als Gemeinde, werfen wir das Netz aus? Also das ist mein Wunsch. Erweckliche Verkündigung hat immer den Auftrag. Und ich sage, eine Gemeinde, die viele Menschen zu Jesus führt, ist eine heilige Gemeinde. Denn die Neubekehrten werden den Einheimischen sagen, du, wenn man gläubig ist, macht man das nicht mehr. Das hat doch der Armin gesagt. Also das ist also ganz flott. Ich muss sagen, Junggläubige, die sind richtig gläubig. Also total. Man meint immer, die seien nicht so richtig gläubig. Nochmal. Aber jetzt noch etwas. Ich habe noch einen Wunsch. Dass die Kinder aus gläubigen Familien später die Leiter der zukünftigen Gemeinde sind. Ihr müsst mal sehen, ihr seid in gläubigen Familien aufgewachsen. Ich bin auch einer von denen. Und ich habe das Evangelium mitbekommen von meinen Eltern. Ich kann ihnen nie genug danken. Und dann habe ich in mir schon eine Sehnsucht gehabt, schon als 12-jähriger Bub, dass Gott mich ruft. Ich habe nämlich eine Missionarin gehabt, Elisabeth Seiler, die war bei uns. Und dann habe ich gefragt, Elisabeth, wie wusstest du, dass du Missionarin wirst? Hat sie gesagt, in der Predigt wurde gesagt, der Meister ist da und ruft dich. Habe ich als 12-jähriger Bub saß ich in einer Predigt und habe gesagt, Herr Jesus, wenn du mich später brauchen wirst, soll der Pastor sagen, der Meister ist da und ruft dich. Hey, saß ich da. Und dann hat er eine Predigt gehalten, plötzlich hat er abgebrochen und gesagt, Entschuldigung, ich weiß nicht warum, aber ich muss sagen, der Meister ist da und ruft dich. Dann hat er es noch einmal wiederholt und gesagt, weiß auch nicht warum, ich muss es wiederholen. Dann hat es dreimal gesagt. Damals als 12-jähriger Bub wusste ich, Gott will mich brauchen. Und hier sind junge Leute, die mir zuhören. Gott will euch brauchen, als leitende Persönlichkeit der Gemeinde Jesu. Und jetzt muss ich euch etwas ganz Trauriges sagen. Nach Statistik in der Schweiz, also ich kenne die deutsche Statistik nicht, nach der Schweiz gehen 60% aller Kinder, die in gläubigen Familien aufgewachsen sind, später nicht den Glaubensweg. Nur etwa 40%. Wisst ihr, wir verlieren uns die Elite von morgen der Gemeinde Jesu. Bitte ringt um eure Kinder. Ich habe gedacht, die größte Erweckung in Deutschland und in der Schweiz wäre, wenn die eigenen Kinder aus gläubigen Familien alle gläubig wären. Das wäre die größte Erweckung. Wir verlieren viel zu viele junge Menschen an dieser Welt. Das ist eine Tragödie, muss ich sagen. Und erweckliche Verkündigung bringt Familien dazu, dass sie eine Sehnsucht haben, ihre Kinder zu Jesus zu führen. Wir brauchen wieder Familien, die mit auf den Knien liegen und sagen, Herr Jesus, schenk uns unsere Kinder. Schenk, dass sie nachwachsen. Schenk, dass sie später in deinem Reich etwas bewegen. Bitte, bitte, Herr Jesus. Und nicht, dass wir 60% verlieren. Ich kenne eure Statistik nicht, aber es wäre vielleicht von der KFG mal ein Auftrag in all den Gemeinden, die sie betreuen, diese Statistik. Ich habe dann in einigen Gemeinden, bei den Studenten, die bei mir waren, die mussten diese Statistik machen. Einfach mal Es war in keiner Gemeinde besser. War tief erschüttert. Ich habe gedacht, das ist die Statistik, vielleicht stimmt die nicht ganz. Ich habe Gemeinden gehabt, wo nur 30% später die Gemeinde besuchten und den Glaubensweg gingen. Wir brauchen eine nachwachsende Jugend, die brennt für Jesus. Und wir müssen als Eltern ringen um die nachwachsende Jugend. Und ihnen helfen, dass sie den Weg mit Jesus mit Freuden gehen. So, das war jetzt das, was ich euch sagen wollte über eine erweckliche Verkündigung. Einfach, dass wir ein Herz bekommen, dass eine Erweckung geschehen darf. In unseren Reihen, unter Jugend, aber auch draußen in der Welt, dass viele den Weg zu Jesus finden. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus, ich bitte dich, schenk, dass wir eine Verkündigung haben, die Herzen berührt. Und dass wir nicht immer fordernd verkündigen, sondern zeigen, Herr Jesus, wer du bist. Du bist es, der uns in Gnaden angenommen hast. Du bist es, der im Glaubenskampf hilft, der Sünde mit einem Nein zu begegnen. Du bist es, der uns hilft, in der Gemeinde einen Dienst zu erfüllen. Du bist es, der in uns eine Sehnsucht weckt, verlorene Menschen dir zuzuführen. Herr Jesus, bitte, schenk, dass dein Lohn, den du verdient hast, durch das, was du am Kreuz getan hast, durch unsere Gemeinden vergrößert wird. Dass wir mithelfen, verlorene Menschen zu retten. Und dass unsere Gemeinden wie aus allen Nähten platzen, weil so viele Menschen sich bekehren. Und vor allem, dass wir eine Jugend haben, die brennt für dich, Herr Jesus. Die eine Sehnsucht hat, etwas zu bewegen in deinem Reich. Bitte, Herr Jesus, schenke du das. Amen.